NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Juli 1851. Der Todestag von Louis-Jacques Mondé Daguerre, Erfinder der Daguerreotypie.
Ist es möglich, die Zeit einzufrieren?
Auf den ersten Blick denkt man, es ist wie ein Spiegel.
Das Licht zu fixieren für alle Ewigkeit.
Spiegelbilder des Lebens war so ein Synonym, was man auch damals benutzt hat.
Hans Gummersbach blickt auf ein Etui mit einer kleinen polierten Metallplatte darin.
Aber wenn man es ein bisschen bewegt, dann sieht man plötzlich da jemanden erscheinen.
Auf der Metallplatte ist tatsächlich die Zeit zum Stillstand gekommen.
Und da schaut mich jemand an, der vor 150 Jahren gelebt hat.
Hans Gummersbach sammelt Daguerreotypien.
Das macht mir großes Vergnügen.
Daguerreotypien sind alte, mit einem speziellen fotografischen Verfahren aufgenommene Bilder.
Es ist schon bei einigen dieser Bilder sehr anrührend, wenn man ein bisschen mit Fantasie sich in das 19. Jahrhundert zurückversetzt.
Benannt sind diese frühen Fotos nach
Louis-Jacques Mondé Daguerre.
Dieser Mann hat alles dafür getan, seinen Namen unsterblich zu machen.
Das Daguerreotyp oder genaue und authentische Beschreibung meines Verfahrens und meiner Apparate zur Fixierung der Bilder.
Meins, meins, meins. Daguerre hätte gern für sich in Anspruch genommen, die Fotografie ganz allein erfunden zu haben. Doch ganz so war es nicht.
Wenn wir uns fragen, wo kommt die Fotografie her, was sind die Anfänge, dann sind wir schon gleich auf einem Holzweg.
Steffen Siegel,
Professor für Theorie und Geschichte der Fotografie an der Folkwang-Universität in Essen.
Professor Siegel definiert mal.
Der Definition nach ist eine Fotografie ja zunächst einmal gefasst als ein Bild oder als ein Medium, das durch Einwirkung von Licht gestaltet wird.
Da setzen wir uns mal in die Sonne.
Ja.
Wir selbst sind jetzt das Medium.
Und wir werden ja durch die Einwirkung von Licht auf eine bestimmte Weise auch gestaltet.
Kennt jeder.
Wir werden brauner.
Wenn wir in Badehosen da sitzen, dann bleibt das, was die Badehose bedeckt, weiß.
Sind wir bereit, das eine Fotografie zu nennen? Irgendwie nein.
Erstens dauert es nicht lange und der Umriss der Badehose verschwindet wieder. Und zweitens weiß jedes Kind, zum Fotografieren braucht es eine Kamera. Aber was ist das? Schon in der Antike gab es die sogenannte Camera Obscura, übersetzt dunkler Raum.
Das ist eine Camera Obscura aus der Zeit um 1820. Ich nehme sie mal in die Hand und dann können Sie gleich diesen Effekt sehen.
Durch eine kleine Öffnung mit einer Linse davor.
Ist einfach nur eine Linse.
Dringt das Licht ins Innere. Ein Spiegel leitet das Licht weiter.
Ich kann das jetzt ein bisschen fokussieren. Da sehen Sie jetzt zum Beispiel die Lampe.
Ein kopfstehendes Abbild der Wirklichkeit auf einer Mattscheibe, von der es beispielsweise abgemalt werden kann.
Das heißt, Maler konnten damit Skizzen, zum Beispiel in einer Landschaft, machen.
Was wäre nun, wenn ein auf Licht reagierendes Material auf der Mattscheibe wäre? Dann würde sich das Objekt vor der Kamera in dieses Material einbrennen. Wie ein Sonnenbrand rund um eine Badehose. Das ist die Idee.
Dass es bestimmte Substanzen gibt, die sich lichtempfindlich verhalten, das wusste man spätestens seit dem frühen 18. Jahrhundert.
Zahlreiche Menschen experimentieren mit verschiedenen Substanzen.
Kreide, Salpetersäure,
Calciumnitrat, Silbersalz,
Kochsalzlösung.
Das Problem, auch wenn sie es schaffen, dass sich etwas selbst abzeichnet, sie können das Bild nicht festhalten.
Denn wenn weiter Licht einfällt, und es fällt weiter Licht ein, wenn Sie es betrachten wollen zum Beispiel, wird dieses Bild immer weiter sich verdunkeln, bis es irgendwann total schwarz ist.
In der französischen Provinz experimentiert ein ehemaliger Offizier namens Joseph Nicephore Niépce.
Mischung aus Asphalt und Lavendelöl,
aufgebracht auf Silberplatten.
Lösungsmittel.
Tatsächlich gelingt es Niépce im Jahre 1826, mit Hilfe dieser Substanzen auf der Mattscheibe einer Camera Obscura ein Bild festzuhalten und es anschließend zu fixieren. Es ist der Blick aus seinem Arbeitsfenster.
Sie sehen schon etwas, aber Sie müssen eigentlich entweder schon wissen, was Sie sehen sollen, oder sehr viel interpretative Fähigkeiten mitbringen, um dort wirklich einen Fensterausblick zu entdecken.
Unscharf, undeutlich, aber das Bild hat sich bis heute erhalten. Nur konnte Niepce mit diesem Ergebnis kaum jemanden wirklich begeistern, außer einen, Daguerre.
Daguerre kommt von einer eigentlich ganz anderen Ecke. Daguerre ist Künstler.
Um genau zu sein, Kulissenmaler in Paris.
Irgendwann beschließt er aber, dass er sich selbstständig machen will und eröffnet im Theaterviertel von Paris ein eigenes Theater.
Ein Theater der besonderen Art. Er nennt es
Diorama.
Gehen wir doch mal hinein.
Wir beide haben uns auch schick gemacht. Also wir haben unseren dunklen Cut an und haben unsere schwarze Fliege an. Und schon gibt es das erste Glas Champagner. Und plötzlich erscheint, der Vorhang geht auf, ein riesengroßes Gemälde und zeigt den Golf von Sorrent.
Das Gemälde ist um die 15 Meter breit, 7, 8 Meter hoch.
Man ist plötzlich mitten in Italien und schaut auf diesen wunderbaren Vesuv und hat im Vordergrund dieses wunderbare blaue Meer. Und es ist ganz detailgetreu gemalt und man hat eine schöne Beleuchtung.
Fackeln, Kerzen und Petroleumleuchten. Elektrisches Licht gibt es ja noch nicht.
Und plötzlich beginnt ein leichtes Donnergeräusch. Und diese Geräusche wurden immer lauter.
Irgendwas riecht doch hier.
Es ist so ein leichter Schwefelgeruch. Und dann gibt es einen Blitz und einen Donner und der Vesuv explodiert. Und sie kommen gar nicht rum, um au zu schreien. Jetzt kommt der Lavastrom auf uns zu. Und man sieht alles das in einer optischen Illusion, in diesem Diorama.
Was für uns heute nach Budenzauber klingt, das war damals eine Sensation.
Und die Leute waren begeistert.
Die Menschen leben in einer fast bilderleeren Welt. Eine Welt ohne flackernde Bildschirme, ohne Reklametafeln, ja selbst die Zeitungen.
Eine ganz normale Tageszeitung. Zeig Ihnen die mal.
Hans Gummersbach hat natürlich eine zur Hand.
Na, schauen Sie sich das an. New York Daily Tribune, 1800, wo habe ich das Datum? 45.
Ein riesiges Zeitungsformat, eng bedruckt mit Text.
Winzige Schrift, für meine Dioptrien überhaupt nicht mehr machbar. Und keine Bilder. Ne?
Das ist die Welt in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Völlig klar, das Farbige, was Daguerre dann da auf die Bühne zauberte, hat die Leute völlig in den Bann gezogen.
Daguerre sinnt in seinem Diorama auf immer neue Attraktionen. Und deshalb experimentiert er auch mit der Kamera obscura und fotografischen Verfahren.
Offensichtlich hat er die Idee, zunächst einmal mit Blick auf sein Diorama eine Technik zu entwickeln, die es ihm erlaubt, noch besser zu arbeiten.
Er hört von den Experimenten seines Kollegen in der Provinz. Der erfolgreiche Theatermann schließt einen Vertrag mit dem zurückgezogen tüftelnden Niepce. Beide wollen das Verfahren
zur Fixierung von Abbildern der Natur ohne Mitwirkung eines Künstlers
gemeinsam vorantreiben, sich austauschen. So bekommt Daguerre Einblick in die Versuche seines Kollegen Niepce.
Er sieht einen großen Markt, da hat er mir doch recht.
1833 stirbt Niepce und Daguerre experimentiert allein weiter. Einige Jahre später hat er ein Verfahren entwickelt, das zu herausragenden Ergebnissen führt. Das aber sehr aufwendig ist.
Der erste Teil ist, dass man eine Kupferplatte versilbern muss.
Das Silber muss von dem möglichst feinsten sein.
Und diese dann versilberten Platten wurden hochglanzpoliert.
Von der vollkommenen Politur hängt die Vollkommenheit der Bilder ab.
Die polierte Platte muss mit Jod bedampft werden, so wird sie lichtempfindlich.
Und dann wird sie in einer Kamera obscura belichtet.
Die Gegenstände, welche man abbilden will, müssen so viel wie möglich vom Sonnenlichte beleuchtet sein.
Am Anfang waren die Belichtungszeiten enorm lange, 40 Minuten.
Zum Entwickeln muss die Platte anschließend im Dunkeln mit Quecksilber bedampft werden.
Und da bildet sich dann an der chemischen Oberfläche ein Amalgam.
Das spätere Bild. Silbrig schimmernd zeigt es das fotografierte Objekt. Es wird mit einer Salzlösung fixiert.
Und nach dem Fixieren wird es dann noch mit Goldchlorid vergoldet.
Tausende Experimente waren wohl erforderlich, um zu diesem Ergebnis zu kommen. 1839 stellt Daguerre dieses Wunder der Öffentlichkeit vor, als sein Verfahren, dem er seinen Namen gibt.
Daguerreotypie.
Und zeigt damit zweierlei. Erstens seinen eigenen Anspruch. Er ist derjenige, auf den es ankam bei diesen Entwicklungen. Und zweitens, er ist eben auch ein Geschäftsmann.
Auf jeden Fall will er vermeiden, dass die Erben seines ehemaligen Kompagnons Niepce Ansprüche geltend machen.
Ja, er war ein Geschäftemacher. Er hat auch ein bisschen geguckt, wo seine Vorteile am besten zu bekommen waren. Und von daher auch eine Spur unsympathisch.
Längst hat er Daguerreotypien an all diejenigen geschickt, die als Interessenten in Frage kommen.
Er wendet sich ganz offensichtlich an ein wohlhabendes Publikum.
Eine Daguerreotypie ihres Landsitzes, ihres Schlosses.
Das heißt, da war schon vorausgesetzt, dass man Schlösser oder doch mindestens ein größeres Anwesen besitzt.
So eine Daguerreotypie ist aufwendig in der Herstellung und dementsprechend teuer. Zu Beginn kostet sie ungefähr den halben Monatslohn eines Arbeiters, aber Daguerre hofft auf einen großen Markt.
Und tatsächlich denkt er vor allem an das Porträt, weil ihm klar war, dass das wichtigste Motiv von Menschen immer der Mensch selbst ist.
Das Problem? Die Belichtungszeit. Dinge, die sich bewegen, werden gar nicht oder nur verwischt wiedergegeben.
Wer durchs Bild läuft, wird überhaupt nicht gesehen.
Wer sich nur leicht bewegt, wird trotzdem unscharf. So entstehen zu Beginn vor allem Architekturaufnahmen, Bilder von Straßenzügen, scheinbar menschenleer.
Das ist der Titusbogen in Rom.
Gestochen scharf wiedergegeben, allerdings spiegelverkehrt.
Und Sie sehen hier unten auch zwei Personen. Der Mann hat einen Zylinderhut auf. Sie sind aber ziemlich unscharf.
Eine sehr frühe Daguerreotypie.
Das ist eigentlich mein Lieblingsbild.
Es ist, wie jede Daguerreotypie, ein Unikat. Denn anders als bei Papierabzügen von Negativen ist hier jedes Bild einzigartig.
Es galt, die Sonne, dieses Weltauge, zum kunstfertigen Gehilfen eines Meisters zu machen.
Schwärmen die Gazetten.
Bewertet man die Schwierigkeiten und nicht die Nützlichkeit des Unterfangens, so gebührt dem Erfinder der Dampfmaschine nur der zweite Platz.
Tatsächlich kauft der französische Staat die Rechte am neuen Verfahren. Daguerre erhält eine hohe lebenslange Pension und jeder die Möglichkeit, jetzt selbst das neue Verfahren zu probieren. Daguerre liefert dazu eine Gebrauchsanweisung.
Praktische Beschreibung der Verfahrungsart bei Anwendung des sogenannten Daguerreotyps.
Jeder wollte so einen Kasten haben, jeder wollte so eine Gebrauchsanweisung haben.
Tausende experimentieren. Und doch bleibt eine Fotografie noch lange, lange etwas ganz Besonderes.
Es gibt so eine These, dass man heute auf der Welt mit dem mobilen Telefon in einer Stunde so viele Fotos macht wie im gesamten 19. Jahrhundert. In einer Stunde.
50 Kilogramm wiegt eine Daguerreotypie-Ausrüstung. Ein Selfie wird es nie geben, aber bald Porträts. Denn die Technik wird schnell weiterentwickelt.
Millionenfach sind Daguerreotypien-Porträts gemacht worden.
Hans Gummersbach verzaubert der Blick auf die Unikate seiner Sammlung.
Ja, das könnte man natürlich zu jedem Bild eine kleine Geschichte erzählen.
Da gibt es das Foto einer schönen Frau.
Mit langen Locken, die damals große Mode waren.
Es wurde gefunden in der Tasche eines unbekannten, toten englischen Soldaten. Es gibt die zahlreichen Kinderfotografien, wobei die Kinder nie ruhig sitzen bleiben.
Da ist die Hand der Mutter, die das Köpfchen des Kindes festhält. Sehen Sie?
Häufig werden auch Verstorbene fotografiert, zur Erinnerung.
Wenn ich ein Postmortem-Bild, ein Bild eines toten Kindes in die Hand nehme, dann weiß ich, dass dieses Bild nur ein einziges Mal auf der Welt existiert, vor 170, 180 Jahren die Trauer der Familie widerspiegelte.
Auch Daguerre selbst hat sich mehrfach ablichten lassen. Auf den Bildern blickt er stets sehr seriös. Seht her, hier bin ich, der große Erfinder.
Er war mehr als eitel.
Er starb mit 63 Jahren am 10. Juli 1851. Nur wenig später wurde sein Verfahren verdrängt durch das Positiv-Negativ-Verfahren mit Abzügen auf Papier. Hans Gummersbach blickt auf eine seiner spiegelnden Metallplatten, auf denen die Zeit eingefroren ist.
Das ist ganz witzig hier. Das ist eine Gruppe von 7 Künstlern. Alle wunderbar mit hohen Zylindern und tollen Mänteln ausgestattet.
Sie blicken durch 2 Jahrhunderte hindurch uns geradewegs in die Augen. Alle machen auf seriös, nur einer nicht.
Der junge Mann in der Mitte zeigt dem Fotografen seine Zunge, streckt ihm die Zunge raus.
Etwa 15 Sekunden lang muss er seinen Waschlappen in die Linse gehalten haben, ohne zu wackeln. Alles für die Ewigkeit.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Louis-Jacques Mondet Daguerre, der am 10. Juli 1851 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.